Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese einige Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser, Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Es soll uns heute Morgen in Sonderheit um den 17. Vers zu tun sein. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Wenn wir an Paulus denken, dann haben wir normalerweise den großen Apostel vor Augen, der den von Gott gegebenen Auftrag hatte, den Juden und den Nichtjuden das Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen. In Sonderheit gilt Paulus auch als der Apostel der Heiden, der Nationen, also der Nichtjuden. Und seine Aufgabe bestand im Missionieren, in der Gründung von Gemeinden, und auch darin, die Gläubigen, also diejenigen, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren, in den herrlichen, wunderbaren Wahrheiten des Wortes Gottes zu unterweisen. Und sein so segensreicher Dienst, und das ist jetzt wichtig im Zusammenhang mit unserem Text hier, sein segensreicher Dienst wäre undenkbar gewesen, wenn Paulus nicht ein Mann des Gebetes gewesen wäre. Das ist etwas, was wir lesen schon am Anfang, als er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kam, dass es heißt, auf der einen Seite, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist die Frage, die er zunächst einmal stellte auf der Straße nach Damaskus. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann wird dem Ananias, einem Jünger, der ihn besuchen sollte, gesagt, siehe, er betet. Paulus war ein Mann des Gebetes. Das zog sich durch sein ganzes Glaubensleben hindurch. Ich las einmal, dass die Frau von Lloyd-Jones einmal gesagt haben sollte, man kann den Dienst meines Mannes, den Segen, den Gott darauf legte, nicht verstehen, wenn man nicht verstanden hat, dass er ein Mann des Gebetes war. Und das sind diese beiden Hauptsäulen auch im Leben eines jeden Gläubigen. Nicht nur eines Verkündigers des Evangeliums, sondern überhaupt eines jeden Gläubigen. Das Zeugnis, das Wort Gottes und auf der anderen Seite das Gebet. Und so ist es im Laufe der Geschichte immer wieder gewesen. Menschen, die Gott gebraucht hat, waren solche, die ein besonderes Schwergewicht auf den Gebetsdienst gelegt haben. Und in den Briefen des Apostels Paulus finden wir einige Gebete, die uns einen Einblick in den Inhalt seiner Gebete geben. Und dazu gehört eben auch hier unser Textwort. In Ephesus, einer bedeutenden Stadt in Kleinasien, der heutigen Türkei, waren Menschen durch den Dienst des Apostels Paulus zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Es war eine Gemeinde entstanden. Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 19. Das ist bewegend, in welch einer wunderbaren Kraft Gottes Wort in das Leben der Menschen dort hineinkam. Sie waren zum großen Teil okkult belastet. Sie waren Götzendiener. Es gab ja dort den Götzendienst der Diana der Epheser. Sie trieben auch Zauberei. Und als sie zum Glauben an den Herrn Jesus kamen, da lösten sie sich davon, durch Gottes Geist gewirkt, und verbrannten öffentlich sämtliche Zaubereibücher. Es wird uns auch der Wert dieser Bücher genannt. Also lest es bitte einmal nach in der Apostelgeschichte Kapitel 19. Es waren wirklich echte Bekehrungen, die dort vorgekommen waren. Es war also nicht so, dass diese Leute nach dem Sinn des Lebens trachteten oder irgendwelche persönlichen Probleme hatten, welcher Art auch immer, zeitlicher Art, und dass sie sich dann dem Herrn Jesus zugewandt hatten, sondern sie waren überzeugt, überführt worden von der Verlorenheit ihrer Seele angesichts der Heiligkeit Gottes und kamen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dafür dankt Paulus zunächst einmal hier in Vers 15: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch. Er dankt für das Wunder der Gnade Gottes im Leben dieser Menschen. Und er führt dieses Wunder der Gnade Gottes darauf zurück, dass diese Menschen vor Grundlegung der Welt erwählt worden waren in Christus Jesus durch die Gnade Gottes. Davon spricht er in den ersten Versen des ersten Kapitels. Das, was also dort in Ephesus geschehen war, war eine Folge der Erwählung dieser Menschen durch Gottes Gnade. Wir lesen das auch im Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, im ersten Brief, Kapitel 1. Ich lese einmal die Verse 4 folgende. Da wird das noch einmal deutlich. Genau das, was hier in Thessalonich geschehen war, das war auch in Ephesus geschehen. Liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Woher wussten sie das? Woher wussten Paulus und seine Mitarbeiter das? Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Also die Annahme, die Aufnahme des Wortes Gottes war eine Folge davon, dass sie erwählt worden waren vor Grundlegung der Welt. Mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Das war alles eine Folge der Erwählung. Und dafür dankt Paulus hier. Darauf liegt das Schwergewicht seines Dankes, dass hier Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen waren und sich das auch zeigte in der Liebe zu Gott und auch untereinander. Er spricht hier von der Liebe zu allen Heiligen als Folge der Erwählung vor Grundlegung der Welt. Es ist alles Gnade, das ist das Wunder, das ihn immer wieder staunen ließ über die Herrlichkeit Gottes. Als Frucht des Glaubens also war die Liebe Gottes in ihrem Leben spürbar geworden. Glaube und Liebe waren die entscheidenden Säulen in ihrem Lebenshaus geworden. Paulus erinnert sich immer wieder daran und ist unendlich dankbar für das, was dort damals in Ephesus geschehen war. So ist es auch heute noch. Auch heute noch kommen Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Sie tun Buße, sie erkennen ihre Verlorenheit vor Gott und ergreifen im Glauben die Hand des Retters, unseres Herrn Jesus Christus. Und auch heute noch geht es nach diesem Grundsatz: Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Gott rührt das Herz eines Menschen an. Gott rührt es an und ein Mensch erkennt seine Verlorenheit und erkennt, dass es nur einen einzigen Weg zum Heil gibt, und das ist der Weg des Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Doch das war ja damals nur in Anführungsstrichen nur ein Anfang. Das war natürlich unendlich wichtig. Menschen waren von Neuem geboren worden. Sie waren ein Wunderwerk Gottes durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ihr seid mein Werk, ein Wunderwerk, so sagt der Herr. Aber es war eben der Anfang und nun sollte es ja weitergehen. So ist es ja auch bei einer natürlichen Geburt. Ein Kindchen, das geboren worden ist, es bleibt ja nicht dabei stehen, sondern es wächst ja dann und es gedeiht, wenn es normal vonstatten geht. Und so auch im geistlichen Leben. Ein Mensch wird von Neuem geboren durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus und dann geht es weiter in seinem Glaubensleben. Und so beschränkt sich der Apostel Paulus hier nicht nur auf den Dank dafür, dass sie zum Glauben gekommen waren, sondern er tut auch Fürbitte für sie. Fürbitte ist, wie es jemand mal formuliert hat, Liebe im Gebet. Wenn wir also für andere eintreten im Gebet, wenn wir für die Gemeinde beten, wenn wir für irgendwelche Menschen beten, die uns auf dem Herzen liegen, dann ist das Liebe im Gebet. Und Paulus hatte ein großes Verlangen danach, und darum geht es hier in diesem Gebet, ein großes Verlangen danach, dass die Epheser Gott immer besser kennenlernen sollten. Und zwar ihn als den Gott unseres Herrn Jesus Christus, als den Vater der Herrlichkeit. Das war also sein tiefes Verlangen. Die Geschwister, die Gläubigen dort in Ephesus, sollten in der Erkenntnis Gottes in Christus Jesus zunehmen. Sie sollten Gott immer besser kennenlernen. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, wozu? Ihn zu erkennen. Sie hatten ihn ja schon erkannt, als sie zum Glauben kamen und Vergebung ihrer Sünden empfangen hatten. Aber nun sollten sie ihn immer besser kennenlernen. Darum geht es dem Apostel Paulus in diesem Gebet. Das wollen wir festhalten. Ja, das ist das Ziel seiner Fürbitte, dass sie den lebendigen Gott, den Vater der Herrlichkeit, den Gott unseres Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Und darum geht es auch in unserem Glaubensleben. Es geht darum, dass wir nicht irgendwann stehen bleiben und denken, das, was wir bisher von Gott erkannt haben, das reicht vollkommen aus. Ich habe jetzt ewiges Leben in Christus. Und Gott wird mich auch irgendwie ans Ziel ewiger Herrlichkeit bringen, sondern es geht darum, ihn besser kennenzulernen. Nun, das Wort erkennen, das klingt vielleicht für uns ziemlich abstrakt und trocken. Mir zum Beispiel ist es manchmal so ergangen, wenn ich das auf einem Aufkleber gelesen habe. Es gibt ja so schöne Aufkleber, die man am Auto befestigen kann. Und vielleicht haben wir das auch schon mal gesehen. Gott kennen ist Leben. Gott kennen ist Leben. Und das kann einem so ein wenig, ja, um es noch einmal so zu sagen, abstrakt und trocken vorkommen. Das sagt einem vielleicht zunächst wenig. Und darüber ist es wichtig nachzudenken, was eigentlich das Wort erkennen bedeutet in der Bibel. Was bedeutet das eigentlich? Was meint Paulus damit, wenn er davon spricht, Gott zu erkennen? Es bedeutet zunächst einmal nicht, und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch abgrenzen von falschen Verständnissen, es bedeutet zunächst einmal nicht, eine nur verstandesmäßige Erkenntnis von Gott zu bekommen. Natürlich ist der Verstand bei uns Christen nicht ausgeschaltet. Das ist ja auch so eine Sache, dass man immer wieder davon ausgeht, die Christen, die können nicht denken, die müssen ihren Verstand, wie man so sagt, an der Garderobe abgeben, wenn sie in eine Versammlung hineinkommen oder bevor sie in eine Versammlung hineinkommen. Aber das ist durchweg verkehrt. Der Christ ist ein Mensch, der nachdenkt. Das tut man in unserer Zeit viel zu wenig. Insofern ist der Verstand nicht ausgeklammert aus unserem Glaubensleben. Es hat mal jemand gesagt, geistliche Wahrheiten laufen immer wieder über den Verstand. Das heißt, sie laufen nicht über das Gefühl des Menschen. Es werden also vom Wort Gottes her nicht zunächst die Emotionen des Menschen angesprochen. Auch das Gefühl spielt eine Rolle in unserem Glaubensleben. Der ganze Mensch spielt eine Rolle. Der Wille des Menschen spielt eine Rolle. Seine Empfindungen spielen eine Rolle. Sein Verstand spielt eine Rolle. Das alles ist sehr, sehr wichtig und wird umfasst vom Werk Gottes. Aber die Gefühle sind nicht die Hauptsache. Auch der Verstand ist nicht die Hauptsache, obwohl er sehr wichtig ist, um rein intellektuell das zu begreifen, was im Wort Gottes geschrieben steht. Aber es wäre zu kurz gegriffen, hier stehen zu bleiben. Dass man es manchmal nur auf den Verstand bezieht, dieses Wort erkennen, ist der Grund dafür, dass man im Allgemeinen biblische Lehre, wenn man also zusammenkommt, man denkt nach über die Lehren der Heiligen Schrift oder man liest sie in der persönlichen Stille, dass man das alles für sehr trocken hält. Und es spricht unser Herz nicht so an, so meinen wir. Und darum machen sich viele Menschen auf die Suche nach spirituellen Erfahrungen. Erfahrung steht heute im Mittelpunkt. Menschen wollen gerne etwas erfahren mit Gott. Lehre spielt da weniger eine Rolle. Also zunächst einmal, es bedeutet, das Wort erkennen bedeutet nicht nur verstandesmäßiges Erkennen, verstandesmäßige Erkenntnis. Und es geht hier auch nicht nur um ein Wissen über Gott. Der Teufel weiß viel über Gott. Und wahrscheinlich sogar mehr als wir. Ob er alles weiß, ist eine andere Frage. Wir können davon ausgehen, dass der Teufel durchaus nicht alles weiß. Er hat keinen völligen Einblick in den Ratschluss Gottes. Aber er weiß viel, er weiß sehr, sehr viel über Gott. Oder denken wir an die Freunde Hiobs. Sie sagen manches Richtige und Gute über Gott, wenn man einmal absieht von dem grundsätzlichen Fehler, der ihrer Theologie zugrunde liegt oder lag. Aber sie wussten manches über Gott. Aber was ihnen fehlte, das war dieses persönliche Verhältnis zu Gott. Sie hatten keine rechte Erkenntnis Gottes im Sinne der Bibel. Gott erkennen, ihn immer besser kennenlernen, das heißt doch, dass man ein persönliches Verhältnis hat zu Gott. Ein ganz persönliches Verhältnis. Es geht um eine innige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit dem Gott der Herrlichkeit. So sagt Johannes, 1. Johannes Kapitel 1, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft haben mit Gott. Und das ist eine Herzenssache. Ich sage es noch einmal, der Verstand ist nicht ausgeschaltet. Unsere Empfindungen sind nicht ausgeschaltet. Wie kann man unberührt bleiben, wenn man nachdenkt über das große Geschehen auf Golgatha? Wenn man von Neuem geboren ist, dann hat das den ganzen Menschen, dann beeinflusst das den ganzen Menschen. Also auch das gehört dazu, aber es ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass das Wort Gottes ins Herz hineinkommt. Und dass es zu einer persönlichen Beziehung zu Gott kommt, bei dem Einzelnen. Und wenn das geschieht, dann wird uns Gottes Gegenwart in unserem Leben ganz real. Und darum geht es dem Apostel Paulus hier in seiner Fürbitte, dass das vermehrt geschieht in den Herzen der Gläubigen. Dass die persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu dem Gott und Vater der Herrlichkeit intensiver wird. Dass wir sagen können, wir halten uns an den Unsichtbaren, als sähen wir ihn. Das wird von Mose ausgesagt, Hebräer Kapitel 11. Oder wie Petrus es ausdrückt, wir lieben ihn, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Oder ihr liebt ihn, er selbst hatte ihn ja gesehen, den Herrn Jesus Christus. Ihr liebt ihn, ihr habt ihn nie gesehen. Und doch liebt er ihn. Ihr habt eine persönliche Beziehung zu ihm. Er steht in der Liebesgemeinschaft mit Gott. Das Wort erkennen wird im Alten Testament gebraucht, um das Einssein zwischen Mann und Frau auszudrücken. Es heißt, Adam erkannte seine Frau. Er wurde eins mit ihr. Darum geht es also. Es geht um das Einssein mit Gott durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dieses tiefe Verlangen auch in unseren Herzen, eine engere Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir denken an Psalm 25, wo es heißt, nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Nach dir, Herr, verlangt mich. Oder an anderer Stelle, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele nach dir, o Gott. Ich habe ein tiefes Verlangen danach, deine Herrlichkeit zu schauen. Und das, genau das ist es, was Mose gebetet hat. Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Mit weniger gab er sich nicht zufrieden. Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Es geht also im Gebet des Apostels Paulus um zunächst einmal nichts anderes, als dass die Geschwister, die Glaubensgeschwister, die Herrlichkeit Gottes schauen. Es geht also nicht darum, für uns persönlich nicht und auch in unseren Gebeten für andere nicht, dass wir oder andere etwas von Gott bekommen. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns da mal in das Licht Gottes hineinstellen lassen, ihr Lieben. Wir wollen uns ja nichts vormachen. Es geht ja darum, dass dieses Wort auch Licht wirft auf unser inneres Glaubensleben, auf unsere Beziehung zu Gott. Wollen wir uns nichts vormachen? Wie oft machen wir Gott und haben wir Gott zu einem willfährigen Diener gemacht, ihn in unseren Karren eingespannt, auch in unseren frommen Karren eingespannt, ihr Lieben. Da ging es gar nicht um ihn selbst, sondern da ging es nur darum, dass wir etwas bekamen für uns. Ich betone dieses uns, in dem Sinne, dass wir es in unseren Lüsten verzehren wollten, auch in unseren frommen Lüsten verzehren wollten. Nein, es geht um ihn selbst, es geht um Gott selbst. Der Onkel ist zu Besuch und die Kinder freuen sich, dass der Onkel gekommen ist. Warum? Warum freuen sie sich? Weil er so schöne Sachen mitgebracht hat. Es geht ihnen gar nicht um den Onkel selbst. Es geht ihnen um das Schöne, was er mitgebracht hat, um die Geschenke. Darum geht es doch. Wir betonen zwar in der Weihnachtszeit immer wieder, es geht nicht um Geschenke und dergleichen, aber wenn wir ehrlich sind, dann geht es doch immer wieder um andere Dinge als um Jesus selbst und um sein Erscheinen in dieser Welt, um ihn selbst. Ihr Lieben, ich unterstreiche das noch einmal, dadurch, dass ich darauf hinweise, dass es auch nicht in erster Linie um den Dienst für Gott geht. Hier wird es vielleicht am schwierigsten zu erkennen, ob es uns um ihn zu tun ist oder worum es uns eigentlich geht. Wir lesen das im Propheten Sacharja im 1. Kapitel, dass der Herr dem Volk sagen lässt, kehret um zu mir, dann werde ich mich zu euch kehren. Kehret um zu mir. Das mag uns ein wenig befremden, wenn wir daran denken, dass die Menschen damals dabei waren, den Tempel wieder aufzubauen. Sie hatten mit der Arbeit wieder begonnen. Es war doch alles gut. Sie taten doch etwas für Gott. Alles für Gott. Nur das Beste für ihn. Und der Herr sagt, kehret um zu mir. Es geht dem Herrn nicht in erster Linie darum, dass wir etwas für ihn tun, sondern es geht ihm darum, dass er selbst in seiner Person, wie er sich geoffenbart hat in seinem Wort, uns wichtig wird. Ihr Lieben, ist das nicht auch im mitmenschlichen Bereich manchmal so? Ich meine, dann schätzt man einen Menschen um seiner Gaben, um seiner Fähigkeiten willen, aber es geht einem gar nicht um ihn selbst. Ich kann mich erinnern an einen Bruder, bei dem ich diesen starken Eindruck hatte, dass er nur immer da Kontakt suchte, wo er was für sich persönlich nehmen konnte, wo er persönlich profitieren konnte von den Gaben, ich spreche jetzt nicht vom Finanziellen, sondern von anderen Fähigkeiten des anderen. Wir wollen doch um unserer selbst willen geliebt werden, oder nicht? Doch nicht darum, dass wir dem anderen das eine oder andere geben können, sondern um unserer selbst willen. Hier an dieser Stelle beneide ich die reichen Menschen nicht, ihr Lieben. Ob sich die Reichen deshalb immer wieder dessen bewusst sind, ist eine andere Frage, ja, aber man hat manchmal so den Eindruck, dass man sie nur um ihres Geldes willen liebt. Ist das nicht traurig? Ich kannte einen Bruder, einen Millionär, der viel Gutes getan hat mit seinem Geld, sehr viel Gutes getan. Aber hat man ihn geliebt um seiner selbst willen? Ich habe mir manches Mal die Frage gestellt, wenn er nicht so viel Geld hätte, würde man ihn dann genauso schätzen? Seht, und so ist das in unserer Beziehung zu Gott. Lieben wir Gott, weil er uns so viel Gutes tut? Natürlich dürfen wir danken dafür. Oder geht es uns um ihn selbst? Und wir lesen das, dass die Gemeinde in Ephesus eine solche Entwicklung genommen hat in den Jahrzehnten, dass der erhöhte Herr in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus den Finger auf die wunde Stelle legen musste und sagen musste, hört mal, ihr Lieben, ihr tut viel für mich, missionarischer Eifer, Abgrenzung von Irrlehrern und so weiter. Ihr tut sehr, sehr viel für mich. Ihr gebt euch viel, viel Mühe. Aber ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Das heißt, es geht euch in erster Linie gar nicht um mich selbst. Der Dienst für mich ist euch wichtiger als ich selbst. Das ist eine traurige Sache und das wiegt in den Augen Gottes so schwer, dass er die Drohung ausspricht, wenn sich das nicht ändert, wenn ihr nicht Buße tut darüber, dann werde ich kommen, werde den Leuchter von eurer Stätte stoßen. So schwer wiegt das. Er lobt alles, was vorhanden ist, aber das ist ihm das Wichtigste, dass die Gemeinde eine innige Liebesbeziehung zu ihm hat. Aus der Vergebung heraus, aus dem Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus. Das ist das Entscheidende. Und ihr Lieben, kann nicht auch unser Dienst für Gott ein Stück weit Gerechtigkeit sein? Mit dem Munde würden wir das nicht bekennen. Da ist uns das alles klar. Vom Bekenntnis her ist uns das alles klar. Aber wie steht es um unser Herz? Das ist doch die Frage, die uns bewegen sollte. Kann das nicht auch ein Stück Gerechtigkeit für uns sein, dass wir das eine oder andere tun? Wir wissen aus Gnaden, alles aus Gnaden. Aber nimmt man uns das, was wir tun für Gott, dann sieht die Sache anders aus. Da ist die Frage, was bleibt denn dann? Bleibt er uns? Ist er uns wirklich alles? Kann ich mich mit Asaf sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott meines Herzens Teil. Meines Herzens Teil, Zuversicht und Teil. Er selbst, ihr Lieben, darum geht es. Bei Maria Magdalena findet man das, diese Liebe zum Herrn Jesus. Ja, als sie vor dem leeren Grab steht, da weint sie. Warum weint sie denn? Wen suchst du? Wird sie gefragt. Wen suchst du? Ja, wen suchte sie? Den Herrn Jesus suchte sie. Sie wollte nicht etwas, er war ja tot. Aber ihr Leichnam war ihr noch wichtig. Selbst sein Leichnam war ihr noch wichtig. Ich suche ihn. Kannst du das sagen? Was suchen wir? Worum geht es uns, wenn wir uns versammeln? Geht es uns in erster Linie um eine schöne familiäre Gemeinschaft, die wir miteinander haben? Geht es uns darum? Das ist etwas Wunderbares, wenn das gegeben ist. Aber geht es uns darum? Oder geht es uns um eine Begegnung mit dem Herrn der Herrlichkeit, auch in unseren Versammlungen? Und das Große ist doch, dass jeder unter uns dieses persönliche Verhältnis zu Gott haben kann. Das ist das Große. Das ist das Wesensmerkmal des neuen Bundes. Die Bibel spricht in den Sendschreiben der Offenbarung von den sogenannten Nikolaiten. Es wird unterschiedlich verstanden. Aber ich denke, ein Verständnis dieses Nikolaitentums ist besonders wichtig. Da geht es nämlich darum, dass sich das im Laufe der Zeit so entwickelt hatte, dass man Leute hatte, die zuständig waren für das Geistliche und dann das allgemeine Volk, nennen wir es mal so, das dem Beruf nachging und mit den weltlichen Geschäften zu tun hatte. Und für das Geistliche hatte man ja eine spezielle Elite. Das heißt, es geht hier um eine menschliche Mittlerschaft. Das, was im Alten Testament von Gott so gegeben war, dass die Priester zwischengeschaltet waren, zwischen Gott und dem Einzelnen, das ist ja vom Neuen Testament her aufgehoben. Hier hat jeder eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das ist das Wesensmerkmal des Neuen Bundes. Im Hebräerbrief können wir das lesen. Sie werden mich alle kennen und erkennen, vom Größten bis zum Kleinsten. Wir brauchen keinen menschlichen Mittler mehr. Die Gaben sind wohl unterschiedlich, die Befähigungen sind unterschiedlich. Nicht jeder hat denselben Auftrag. Und es gilt immer noch das Wort, niemand greife in ein fremdes Amt. Das ist alles richtig, aber wichtig ist das, was wir bezeichnen als das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Und da sind wir dankbar für das, was die Reformation uns gebracht hat. Nicht nur die Rechtfertigung aus dem Glauben, sondern eben auch das allgemeine Priestertum, dass jeder Einzelne in der Gemeinde, jeder, der wiedergeboren ist, eine persönliche Beziehung hat zu Gott, ein Priester Gottes ist. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Das heißt also, dieses persönliche, innige Verhältnis haben nicht nur Leute, die jetzt einen speziellen Auftrag haben, der Predigt, der Verkündigung, sondern jeder Einzelne in der Gemeinde, was er auch immer zu tun hat, wie auch immer sein Weg ist, jeder Einzelne hat eine innige Beziehung zum Herrn Jesus und kann sie haben und kann sie vermehrt haben. Darum betet Paulus ja hier. Herrlichkeit, der Begriff kommt ja hier vor. Der Vater der Herrlichkeit bezeichnet, wie jemand das formuliert hat, die ganze Wucht und den Glanz des Gottseins Gottes. Sie ist die Summe aller Eigenschaften Gottes, seine Heiligkeit und Liebe, seine Macht und Größe und so weiter. Wir denken an die herausragenden Wesenszüge Gottes, seine Heiligkeit und seine Liebe. Gott offenbart immer wieder seine Heiligkeit, hat sie geoffenbart. Das bedeutet, er ist abgesondert von allem Unreinen. Jesaja schaut Gott in seiner Heiligkeit. Und da wird ihm bewusst, wie unrein er selbst war. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Da haben wir den reinen Gott, frei von jeder Befleckung der Sünde. Und auf der anderen Seite den sündigen Menschen. Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde und das zeigt sich schon auf den ersten Blättern der Bibel. Gott hatte gedroht mit den Worten, wenn du von diesem Baum isst, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dann wirst du gewiss sterben müssen. Und so geschah es dann ja auch. Zwar trat der leibliche Tod bei Adam und Eva nicht sofort ein, aber er kam, irgendwann kam er. Es wurde mir in diesen Tagen so bewusst, ihr Lieben, wir leben alle in einer Todeszelle und warten auf unsere Hinrichtung. Keiner von uns kann dem ausweichen. Wir sind uns dessen nicht immer so bewusst, ja, sonst können wir gar nicht froh werden. Aber wir müssen sterben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir wissen nicht, ob wir den morgigen Tag noch erleben. Und wir haben Geschwister und Freunde unter uns, die sind schon sehr alt. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit, aber auch ein Grund, sich vorzubereiten auf die Ewigkeit. Wir werden sterben müssen und das ist die Folge der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Zunächst einmal der leibliche Tod. Und das zeigt etwas von der Heiligkeit Gottes. Gott ist ernst zu nehmen in dem, was er sagt in seinem Wort. Er ist ein heiliger Gott, er hasst die Sünde. Und die Folge der Sünde ist, dass wir einmal leiblich sterben müssen. Und die Folge der Sünde ist vor allen Dingen der geistliche Tod, dem ein Mensch nur entrinnen kann durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dann sehen wir, wie heilig Gott sich offenbart auf den Gerichtswegen mit Israel und der Völkerwelt und auch in unserem persönlichen Leben. Auch in unserem persönlichen Leben offenbart Gott seine Heiligkeit. Durch Vorkommnisse, die uns unser ganzes Leben lang hindurch prägen. Heute klammert man ja Gott aus allen Unglücken in dieser Welt, aus Krieg und Zerstörung und dergleichen. Das hat ja mit Gott nichts zu tun. Doch, Gott steuert die Kriege, heißt es. Gott offenbart seine Heiligkeit im Volke Israel auf den Gerichtswegen, die Gott dieses Volk geführt hat. Aber, und das ist das Wunderbare, er offenbart auch seine große, große Liebe. Gott hat alles aus Liebe geschaffen. Ist das nicht herrlich? Er hat dich und mich aus Liebe geschaffen. Alles, was wir sehen um uns herum in der Natur, hat er aus Liebe geschaffen. Gott hat Freude daran. Gott hat Freude am Schaffen. Es gibt Dinge, die wir noch gar nicht zu Gesicht bekommen haben, die Gott geschaffen hat. Warum denn? Nun, weil Gott Freude hat, zu schaffen, zu schaffen und zu schaffen. Und die neue Welt wird mit Sicherheit nicht langweilig sein, sondern wird noch schöner sein, noch herrlicher sein. Und Gott sah an, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Und was Gott einmal neu schaffen wird, was schon in Christus Jesus grundsätzlich vorhanden ist, in seiner Auferstehung, das wird noch herrlicher sein, noch größer, noch wunderbarer, zum Staunen. Seine große Liebe zu uns. Gott sucht Adam. Sie hatten ihm, dem lebendigen Gott, den Rücken zugekehrt, aber Gott hatte ihnen nicht seinen Rücken zugekehrt. Und Gott hat dich gesucht. Und Gott hat mich gesucht. Und wie wunderbar, dass er nicht an uns vorübergegangen ist. Schrecklich, ne? Stell dir das einmal vor. Gott wäre an dir vorübergegangen. Hätte er doch tun können. Er ist doch souverän. Er kann doch tun, was er will. Aber er ist nicht an dir vorübergegangen. Er hat dich gesucht, er hat dich gefunden, bis zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Alles Ausdruck seiner großen Liebe, seiner Herrlichkeit. Gott hat sich herrlich erwiesen im Leben der Erzväter. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, weil er eben seine Herrlichkeit unter ihnen geoffenbart hat. Und er ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus, so heißt es hier. Und in ihm hat er seine ganze Herrlichkeit in vollkommener Weise geoffenbart. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Seine Heiligkeit, die Heiligkeit Christi, und besonders dort am Kreuz, hier wird deutlich, wie ernst Gott die Sünde nimmt, wie heilig Gott ist, dass er die Sünde nicht einfach so durchgehen lässt. Er lässt nicht einfach fünf Grade sein. Er bestraft die Sünde an seinem eigenen Sohn. Er ist ein heiliger Gott. Das wird am Kreuz offenbar und er ist ein Gott voller Liebe. Ich denke in der letzten Zeit viel nach über Gottes Liebe. Gott liebt uns so sehr, dass er das Liebste für uns gegeben hat. Gott beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch gar nichts mit ihm zu tun haben wollten. Hat Gott uns geliebt, so sehr geliebt, dass er bereit war, das Kostbarste, was er hatte, ja letztlich sich selbst in seinem Sohn für uns zu geben, zu opfern. Und ihn das spüren zu lassen, nämlich die Trennung von Gott, das spüren zu lassen, was wir verdient haben. Seine grenzenlose Liebe zu uns Sündern. Und jetzt auch zu seinen Kindern, ihr Lieben. Er liebt uns genauso, wie er seinen Sohn liebt. Mit derselben Liebe. Ja, und dazu brauchen wir, ich versuche mich jetzt kurz zu fassen, dazu brauchen wir, um das zu erkennen, ihn zu erkennen, als den Vater der Herrlichkeit, dazu brauchen wir unbedingt den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und darum betet der Apostel Paulus, damit sie dann Gott besser kennenlernten. Was heißt das, den Geist der Weisheit? Zunächst einmal hatten die Epheser denn nicht schon den Heiligen Geist empfangen? Jetzt betet Paulus, und den Geist euch, der Weisheit, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das ist ja der Heilige Geist, von dem er zuvor gesagt hat, dass sie versiegelt worden waren mit dem Heiligen Geist, als sie zum Glauben gekommen waren. Waren sie versiegelt worden mit dem Heiligen Geist? Sie hatten den Heiligen Geist empfangen. Weißt du, ob der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt? Bist du gewiss? Kannst du das wirklich so bezeugen? Ist das immer wieder Grund der Dankbarkeit? Herr, dein Heiliger Geist wohnt in mir. Im Heiligen Geist haben der Vater und der Sohn, das sind die Worte Jesu, sind dann nicht meine Worte, der Vater und der Sohn in uns Wohnung genommen. Es gibt nichts Größeres. Und doch, obwohl wir ihn empfangen haben, sofern wir von Neuem geboren sind, obwohl wir ihn empfangen haben, betet Paulus hier um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Es ist der Geist der Weisheit. Warum? Warum nennt Paulus ihn hier den Geist der Weisheit? Nun, weil er sich in den Sachen Gottes auskennt. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, die Tiefen der Gottheit erforscht. Er ist ja selbst Gott. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Das wollen wir nie vergessen. Er kennt sich also aus im Herzen Gottes. Er weiß um die Ratschlüsse Gottes. Er kennt alles, was Gott betrifft. Deshalb nennt man ihn den Geist der Weisheit. Wir haben ja so unsere eigenen Vorstellungen von Gott und wissen von Natur aus nichts über Gott, aber auch gar nichts, überhaupt nichts. Wir sind blind für die Herrlichkeit Gottes, geistlich tot durch die Sünde. Und es bedarf eines Wunders, nämlich einer Totenauferweckung, einer geistlichen Totenauferweckung, dass ein Mensch anfängt, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen durch den Heiligen Geist, der in ihm Wohnung gemacht hat. Nur durch den Heiligen Geist können wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Warum hat die Welt den Herrn Jesus Christus gekreuzigt? Sie haben die Weisheit in diesem Herrn der Herrlichkeit nicht erkannt. Sie konnten es auch nicht. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Uns aber, so schreibt Paulus, 1. Korinther Kapitel 2, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist es also, der uns die Herrlichkeit Gottes geoffenbart hat und offenbart. Paulus spricht im Galaterbrief davon, dass Gott seinen Sohn in ihm geoffenbart hat. Das ist wunderbar und das ist herrlich. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er weiß um die Herrlichkeit Gottes und er teilt sie uns mit. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht durch den Begriff, er ist der Geist der Offenbarung, der Hüllenwegnahme. Es ist so ähnlich, wie wenn irgendwo ein Denkmal eingeweiht wird und das ist verhüllt und dann zieht man die Hülle weg und dann sieht man das Denkmal. Und so muss der Herr uns immer wieder den Schleier von unserem Herzen wegnehmen, damit wir die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus erkennen. Der Heilige Geist offenbart sie uns. Und er offenbart sie uns in seinem Sohn. Davon haben wir schon gesprochen. Darum sagt Paulus hier, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis. Lasst mich noch darauf hinweisen zum Schluss, dass das alles geschieht durch die Heilige Schrift. Wir haben also keine Offenbarungen unabhängig von der Heiligen Schrift. Das ist wichtig, dass wir das in dieser Zeit, in unserer Zeit betonen. Weil es gibt Bewegungen, in denen man auch vom Wort Gottes, von irgendwelchen Offenbarungen spricht und man meint damit unmittelbare Eingebungen von oben, unabhängig vom geschriebenen Gotteswort. Man stellt solche Offenbarungen auf eine Stufe mit dem geschriebenen Gotteswort. Und das ist eine schlimme Sache. Man darf den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit und der Offenbarung nicht trennen vom geschriebenen Wort Gottes. Deshalb, wir leben in einer so komplizierten Zeit, dass man immer alles nach allen Seiten hin beleuchten muss und abgrenzen muss, damit keine Missverständnisse aufkommen. Wir können nicht mehr nur einfach vom Wort Gottes sprechen, sondern wir müssen sagen, wir meinen das hier, das geschriebene Wort Gottes. Und darin offenbart der Heilige Geist die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus. Ich sehe meinen Heiland nirgendwo schöner, so hat jemand mal gesagt, als in seinem Wort. Wir erleben ihn auch in persönlichen Führungen und so weiter. Aber wir haben grundsätzlich alles im geschriebenen Gotteswort. Und so lesen wir es ja auch in der Begegnung, die die Emmaus-Jünger hatten mit dem auferstandenen Herrn, als er ihnen diese wunderbare Bibelstunde hielt, unterwegs auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, und sie dann im Nachhinein sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift auslegte. Durch die Auslegung der Heiligen Schrift, indem der Geist Gottes uns das nahe bringt, lebendig macht, ja, das Wort Gottes an sich ist ja schon lebendig, aber dass es für unser eigenes Herz lebendig wird, dass wir uns freuen können darüber, dass uns die Herrlichkeit Gottes groß wird, dadurch geschieht eine Beziehung zum Herrn Jesus, da fängt unser Herz an zu brennen. So drücken sie sich aus. Das ist eine Herzenssache, wir merken das, ja, das Herz brennt. Wenn Menschen sich verlieben, dann brennt auch das Herz. So ist es auch in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Wir fragen uns, wie steht es mit unseren Gebeten? Haben wir schon mal gebetet um den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen? Ist das unser Anliegen? Oder geht es uns nur darum, ja, dass hier und da und dort geholfen wird? Das dürfen wir ja auch. Wir dürfen darum beten. Für alles, für die kleinsten Dinge, den viel zitierten Parkplatz. Klar, wir dürfen für alles beten. Aber hier geht es um die großen Dinge des Reiches Gottes. Und es geht um die großen Dinge unseres Glaubenslebens. Es geht darum, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart. Und da ist es doch die Frage, ist uns das ein Anliegen im Gebet? Herr, lass uns deine Herrlichkeit schauen. Nicht nur mir offenbare deine Herrlichkeit, sondern auch den anderen Geschwistern in der Gemeinde. Ist das unser Gebetsanliegen? Brennt uns das auf dem Herzen? Ist das unser zentrales Anliegen, ein immer tieferes Liebesverhältnis zu unserem Gott zu bekommen? Ein jeder prüfe sich selbst. Der Herr mag uns Gnade schenken. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Amen.